Hallo liebe Bier- und Sportshörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Curling, das Schach auf dem Eis, erlebt seine Blütezeit immer während Olympischen Winterspielen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben diesen faszinierenden Sport, bei dem es um Taktik und Präzision geht, in ihr Herz geschlossen und sorgen für hohe Einschaltquoten. Die Wurzeln der Sportart reichen zurück in die Anfänge des 16. Jahrhunderts und liegen in Schottland. Von dort kommen auch heute noch die meisten Curlingsteine. Ziel des Spiels ist es, schwere Granitsteine so präzise wie möglich im sogenannten Haus zu platzieren und dabei die Steine des Gegners geschickt zu verdrängen. Dabei entscheiden oft Millimeter über Sieg oder Niederlage, während Teamkommunikation und Strategie eine zentrale Rolle spielen.
Und unser heutiger Gast ist Felix Messenzehl, einer der besten deutschen Curler und Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2026. Mit ihm sprechen wir über seinen Weg in eine eher unbekannte, aber hochkomplexe Sportart und darüber, was es braucht, um auf diesem Niveau mitzuhalten. Natürlich nehmen wir euch auch mit hinter die Kulissen von Olympia und klären, wie sich dieses Event von anderen Wettkämpfen unterscheidet. Außerdem geht es um den plötzlichen Hype rund um Curling während der Spiele und warum die Aufmerksamkeit danach oft wieder abnimmt. Natürlich sprechen wir auch über aktuelle Diskussionen innerhalb der Szene und wie damit umgegangen wird. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Zuhören.
Servus Felix, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Servus, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, Felix, du bist uns online zugeschaltet. Wir starten bei uns im Beyond Sports Podcast immer am Anfang mit unserem Fragensäckchen. Das ist unser besonderer Einstieg. Und dadurch, dass du ja nicht hier im Studio bist, muss Olli die Losfee übernehmen und hat eben eine Frage für dich gezogen und liest die Frage jetzt vor.
Wenn du die Regeln einer beliebigen Sportart ändern könntest, was würdest du ändern?
Das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, war beim Fußball, dass bei Schwalben oder bei zu langem auf dem Boden liegen härter durchgegriffen wird und sowas auch mit Gelb geahndet wird.
Die Antwort fühle ich auf jeden Fall.
Ja, es ist eine gute Antwort, macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, es würde dann wahrscheinlich mehr gelbe Karten in Italien und Brasilien geben, oder?
Das schätze ich mal.
Ja, lieber Felix, vielen, vielen Dank schon mal von unserer Seite, dass du hier heute bei uns zu Gast bist. Ja, und du uns und auch natürlich den Zuhörern die Faszination von Curling etwas näher bringen möchtest. Wie würdest du dich denn als Spieler in drei Worten beschreiben?
Kommunikativ, strategisch und ausdauernd.
Das trifft aber wahrscheinlich auf sehr viele Curling-Spieler auch zu, oder? Die drei Adjektive.
Ja, ich schätze mal schon. Wir haben einen Sport, wo man sehr viel reden muss, wo jeder eben auch in der Strategie seinen Kopf mit drin hat, aber auch ausdauernd, weil einfach unsere Wochen mit dem Umfang an Spielen, den wir haben, sehr, sehr lang gehen und wir sehr viel Ausdauer dafür brauchen, sowohl mental als auch körperlich. Mhm.
Zu Beginn ist es für uns eigentlich immer ziemlich spannend, so den Background vom Sportler zu kennen. Magst du uns mal näher bringen, wie du zum Curling gekommen bist?
Ich hatte eigentlich die ersten Jahre meines Lebens gar nichts mit Curling zu tun. Ich habe mit 4 angefangen, Tennis zu spielen und Ski zu fahren. Bin dann wie jeder kleiner deutsche Junge wahrscheinlich zum Fußball gekommen. Habe da auch gespielt. Das war aber dann das Erste, was wieder weggefallen ist. Und dann mit 10 hat mich mein Vater das erste Mal mitgenommen. Der war selber professioneller Curling-Spieler und hat eben aktiv noch gespielt, als ich ein kleines Kind war. Und der hatte mich dann mal mitgenommen zum Curling. Und dann hat es mir Spaß gemacht, ich bin hängen geblieben und dann kam mit 14 die Entscheidung, ob es Tennis oder Curling wird und dann habe ich mich für Curling entschieden. Ja, bereut tue ich es nicht.
Das ist auch eine wilde Geschichte, also es ist ja Tennis und Curling, das ist ja auch Sommer- und Wintersport, also es sind ja zwei komplett verschiedene Sphären, die da aufeinandertreffen. Was hat im Endeffekt so jetzt den Ausschlag für Curling gegeben, was hat dich da so fasziniert, dass du gesagt hast, komm, möchtest lieber Stein statt Ball haben?
Ich würde sagen, ich bin vom Typ her einfach kein Einzelsportler. Ich habe gern Menschen um mich rum und ein Team. Und das war, ja, wäre es beim Tennis höher gegangen, dann wäre irgendwann das Team weggefallen, was im Verbandsbund noch da ist. Und beim Curling hat man einfach immer ein Team. Und ich glaube, das war dann für mich der entscheidende Punkt, auch weil ich einfach sehr gute Freunde schon hatte beim Curling. Und es immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mit denen zusammen zu trainieren und auf Wettkämpfe zu fahren.
Guter Punkt, auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Magst du uns mal näher bringen, wie so dein Karriereweg dann jetzt ausgesehen hat, vom, ich sag mal, Anfänger über die Entscheidung, ich mache Curling, bis zur Olympiateilnahme?
Ja, war ein längerer Weg. Da eben, wie gesagt, mit 10 habe ich angefangen und dann das erste Jahr keine Wettkämpfe gespielt, nur trainiert und halt die Basics gelernt. Und das Schöne im Curling ist, man kann relativ schnell verreisen, weil in Deutschland einfach nicht viele Turniere sind. Und deswegen ging es für mich dann mit 11 zweimal in die Schweiz schon, was dann einfach sehr cool war, auch coole Schule zu erzählen. Das hat dann einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das ging dann, bis ich 14 war, so weiter mit einem reinen Oberstdorfer Team. Da habe ich angefangen in Oberstdorf. Das war auch mein Team, bis ich 14 war. Und dann wurde ein Kumpel von mir und ein Teamkollege von mir damals von einem Füssener. Und dann haben sich 2 aus Füssen und 2 aus Oberstdorf zusammengetan. Ja, und dann ging es für mich so richtig los, würde ich sagen. Das war dann der Punkt, wo man gemerkt hat, jetzt wird es dann eher Richtung professioneller Sport. Da war dann 3-mal die Woche Training in Füssen, 1-mal die Woche in Oberstdorf. Ja, und es wurde dann zwischen 14 und 16 war das so. Und dann zwischen 16 und 18, ja, wurde es immer mehr, bis es dann mit 19 4- bis 5-mal die Woche Training war. Und ja, man hat dann, glaube ich, vor Corona hat man das erste Mal gemerkt, dass wir ein gutes Team sind und dass wir eine Chance haben, international relativ weit oben mitzuspielen. Es gibt Curling, so eine European Junior Curling Tour heißt das. Das sind 4 Turniere und da waren wir relativ weit oben dabei mit relativ jungem Alter. Also ich mit 17 und die Jungs im Team waren alle immer so ein Jahr älter als ich. Und dann, ja, dann kam Corona, die Junioren-WMs wurden abgesagt und dann ist ein Spieler zu alt geworden in unserem Team und wir mussten relativ kurzfristig einen neuen finden. Das hat dann auch gut geklappt und dann haben wir uns 2022 für die erste Junioren-WM qualifiziert. Ja, und wir haben eine ordentliche Saison vor der Junioren-WM gespielt, haben aber sind nicht davon ausgegangen, dass wir relativ weit vorne mitspielen. Eher unser Ziel war, Klasse zu erhalten, das wäre dann der 6. Platz gewesen von 10. Und sind dann ins Finale gekommen, haben Silber gewonnen und das war dann der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben eine Chance, relativ weit vorne mitzuspielen. Weiter als wir denken. Und dann 2023 haben wir nochmal Silber bei den Junioren gewonnen. Und da kam dann, nach der Junioren-WM kam der Marc Muskatowicz auf uns zu, unser jetziger Skip, und hat gefragt, ob wir Lust haben, mit ihm Herren schon nächste Saison zu spielen. Da war ich erst 19. Und das ist natürlich relativ früh, vor allem für unseren Sport, da schon einen Schritt in den Herrenbereich zu wagen. Wir haben aber gesagt, wir machen's und haben dann die Saison 23/24 als Hybrid-Team gespielt, kann man sagen. Wir haben Junioren und Herren gespielt und sind dann 2024 zur Junioren-WM gefahren. Haben da überhaupt nicht unsere Erwartungen erfüllt. Wir wollten unbedingt die Goldmedaille gewinnen, sind nur 5. geworden, waren danach alle sehr enttäuscht. Hatten aber das Glück, dadurch, dass wir die deutsche Meisterschaft Herren 2 Wochen vor der Junioren-WM gewonnen hatten, dass wir uns für die Herren-WM tatsächlich qualifiziert haben. Also wir haben dann einen Monat später nach der Junioren-WM Herren-WM gespielt und sind da dann mit dem Marc zusammen 5. geworden, was für uns so ein Wachrütteln war, wo wir gesagt haben, oh Gott, jetzt geht's im Herren schon los, jetzt sind wir Junioren und Herren 5. Das passt an sich nicht zusammen, aber wir nehmen es mit, im Positiven. Ja, und von da an, die nächste Saison war wie ein Fiebertraum, um ehrlich zu sein. Die Saison 24/25, ja, wir haben unsere ersten Turniere in Kanada sehr erfolgreich gespielt. Wir sind der Weltrangliste nach vorne geklettert, dann Europameister geworden, was ein unglaubliches Gefühl war, was keiner mit gerechnet hätte. Und dann sind wir zu unserem ersten Slam eingeladen worden, was ein Turnier für nur die Top 1 bis 16 in der Weltrangliste ist, da direkt ins Viertelfinale gekommen und haben in ausverkauften Hallen in Kanada gespielt, wo dann 7000 Leute einem zugeschaut haben, was als 21-Jähriger schon ein sehr, sehr krasses Gefühl war. Das war schon abartig und dann wurde es viel und dann ist irgendwann ja die Kraft verloren gegangen, aber wir haben es dann bei der WM 2025 trotzdem geschafft, uns für Olympia zu qualifizieren. Mit Ach und Krach haben wir im letzten Spiel gegen die USA nochmal gewinnen müssen. Ansonsten hätten wir es nicht geschafft. Aber wir haben es zum Glück gewonnen mit einer super Leistung und haben uns dann direkt für Olympia qualifiziert, was für Deutschland das erste Mal nach 12 Jahren wieder war. Was dann einfach uns schon brutal viel bedeutet haben. Ja, und dann hatten wir jetzt eine mittelmäßige Saison, aber wir haben uns auch sehr, sehr auf Olympia konzentriert. Wir haben wirklich gesagt, es ist okay, wenn wir jetzt davor nicht perfekt abliefern. Wir möchten bei Olympia fit sein, abliefern. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Ich meine, wir sind jetzt am Ende Siebter geworden, aber mit einem gleichen Rekord wie der Fünfte. Und wir sind einen Sieg weg von den Top 4. Und wir sind mit Abstand das jüngste Team dort gewesen. Und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr happy damit mit dem Outcome gewesen, ja. Das war so meine Karriere über die letzten 10 Jahre.
Ja, vielen Dank, dass du uns das jetzt so ausführlich mal dargelegt hast. Über Olympia wollen wir nachher noch sprechen. Ich würde gerne noch mal auf einen Fakt zurückkommen, den du ganz am Anfang jetzt genannt hast, von deinem ausführlichen Monolog. Und zwar, dass es ja in Deutschland gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, auch Curling zu betreiben. Wie viele Vereine gibt es denn in Deutschland? Von was sprechen wir denn da? Wie schwer ist es wirklich in Deutschland, Curling als Leistungssport zu betreiben?
Ich glaube, wir haben 16 Vereine in unserem Verband, die gelistet sind. Vielleicht sind noch zwei, drei, vier da, die nicht im Verband gelistet sind. Aber wir sprechen von circa 20 Vereinen in ganz Deutschland. Wir haben auch, soweit ich weiß, glaube ich, knapp unter 1000 Mitglieder im ganzen Verband. Also wir sprechen wirklich von einem sehr, sehr kleinen Verband. Und ja, man muss schon auch ein bisschen Glück haben, wo man herkommt, dass man Leistungssport im Curling betreiben kann.
Werbung! Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion. Sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann. Genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Ja, was wir tatsächlich im Podcast auch immer ganz gerne machen, und das bietet sich heute bei Curling sehr gut an, und zwar über die Geschichte der Sportart zu sprechen. Weißt du denn, woher ursprünglich Curling eigentlich stammt, dein Sport?
Soweit ich weiß, stammt er aus Schottland. Und da sind sie auf die Seen gegangen und haben mit Steinen übers Eis geschmissen, sozusagen.
Und wie hat sich dann die Sportart auch so ein bisschen historisch entwickelt und seit wann ist dann Curling auch olympisch geworden?
Ich glaube, die reichen Engländer sind in die Schweiz, oder reichen Schotten sind in die Schweiz gefahren und den Sport so nach Europa gebracht. Ja, und dann hat sich es weiterentwickelt. Es war relativ lange dann ein gesellschaftlicher Sport, würde ich sagen, wo die Performance nicht so im Vordergrund stand. Das hat sich dann ja so 1980er, würde ich sagen, 80, 90 verändert. Und ich glaube 1988 war das erste Mal Test-Event in Calgary, glaube ich.
Ja, krass. Und warum, also vielleicht kannst du das auch als Curler gut beantworten, warum wird Curling auch so ein bisschen das Schach auf dem Eis bezeichnet?
Bei uns funktioniert absolut gar nichts ohne Strategie. Das ganze Spiel ist darauf aufgebaut. Du machst einen Zug sozusagen wie im Schach und dein Gegner muss dann überlegen, ob er aggressiv dagegen spielt, defensiv dagegen spielt und zieht sozusagen mit im Spiel. Und so kann man Schach nennen.
Bist du persönlich denn auch ein guter Schachspieler?
Ich habe es als Kind gern gemacht, aber ich habe es jetzt länger nicht mehr gespielt.
Du hast jetzt eben auch Schottland angesprochen. Die Curlingsteine, die stammen ja traditionell auch von einer kleinen schottischen Insel. Haben wir auch tatsächlich vor kurzem erst gelernt. Fanden wir total spannend. Was macht denn dieses Gestein so besonders, dass es weltweit im Spitzensport verwendet wird? Also vor allem, dass es einfach immer von dieser Insel kommt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das Granit sehr besonders ist. Es gibt, glaube ich, auch einfach nicht so viele Steinmanufakturen, die Steine herstellen. Und die machen das schon immer und das ist halt eine Heidenarbeit, dass das jeder Stein ist per Hand hergestellt, geformt. Und dann im Endeffekt, die Steine sind sehr, sehr sensibel. Und wenn da was schief läuft, dann merken das die Spieler einfach sofort. Und ich glaube, da wird dann einfach auch auf das schon immer hergenommene vertraut. Ich glaube, deswegen kommt das alles von dort.
Das heißt, jetzt du als Spieler würdest zum Beispiel auch direkt einen Unterschied zu anderen Materialien merken?
Ich persönlich hatte noch nie ein anderes Material in der Hand. Also ich kenne nur den Granit. Ja.
Aber ist es dir dann auch bewusst, dass es eigentlich was ganz, ganz Besonderes ist, dein Sportgerät, was du nutzt, dass es ja auch so eine besondere Herstellungsweise hat und dass es ja so gesehen auch immer ein Unikat ist, was hergestellt wird?
Ja, mir ist es dann irgendwann mal bewusst geworden. Am Anfang nicht direkt, aber jetzt mittlerweile schon. Und ja, das ist schon cool einfach, dass das alles von der einen Insel kommt. Und ja, einfach jeder Stein auch leicht anders ist, aber im Endeffekt ist trotzdem alles dasselbe. Das ist schon sehr spannend, finde ich.
Ich glaube, viele Personen haben sich jetzt durch die Olympischen Spiele vermutlich die Regeln von Curling angeeignet, weil es viele auch verfolgt haben und echt cool fanden. Kannst du uns trotzdem mal Curling für komplette Neueinsteiger einfach versuchen zu erklären?
Ich kann es probieren. Ich glaube nicht, dass ich gut drin bin, aber ich werde es probieren. Im Endeffekt geht es darum, dass zwei Teams gegeneinander antreten. Beide Teams bestehen aus 4 Spielern. Beide Teams haben pro Durchgang. Von den Durchgängen gibt es 8 beziehungsweise 10 bei den großen Events wie WM, EM und Olympia. Und beide Teams haben eben in einem Durchgang 8 Steine, die abwechselnd gespielt werden. Also erst das eine Team, dann das andere und so weiter. Die 4 Spieler pro Team haben jeweils 2 Steine, die im Team nacheinander gespielt werden, aber eben immer abwechselnd mit dem Team, mit dem anderen Team. Also spielt Spieler 1 aus Team 1 einen Stein, dann Spieler 1 aus Team 2 einen Stein, Spieler 1 aus Team 1 seinen zweiten. Und so geht das weiter. Jeder hat eine leicht unterschiedliche Aufgabe. Es gibt den Skip, der steht auf der anderen Seite von dem Spielfeld und gibt die Taktik an, wo die Steine platziert werden sollen. Und der entscheidet dann am Ende auch, ob es offensiv oder defensiv wird. Und das ist auch dieses bekannte Schreien. Das ist die Aufgabe vom Skip. Und die anderen 3 vorne wechseln sich ab mit Spielen und Wischen. Und dann der dritte im Team übernimmt die Aufgabe vom Skip, wenn der Skip dran ist mit Spielen. Und das Ziel im Endeffekt ist, so viele Punkte wie möglich zu machen. Und man macht die Punkte, indem man an dem Haus diese 4 Kreise, die sind so nah wie es möglich am Mittelpunkt ist. Man muss näher als der Gegner sein, um zu punkten. Und dann zählen so viele Steine, die näher am Mittelpunkt sind als der nächste vom Gegner.
Also ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut erklärt, würde ich auf jeden Fall sagen. Hast du gut gemacht. Vielleicht noch einmal kurz, wenn wir ein bisschen über die Taktik sprechen. Was hat es denn mit dem Hammer auf sich? Also es ist ja das Recht des letzten Steins.
Genau, es ist das Recht des letzten Steins. Das wechselt, also ein Team fängt damit an. Wenn das Team punktet im ersten Durchgang oder im zweiten Durchgang, weil man kann auch 0-1 machen und dann bleibt der Hammer bei dem Team. Also 0-1 bedeutet, dass kein Team einen Punkt schreibt. Und der Vorteil vom Hammer ist eben, man kann dann mit dem letzten Stein das ganze Endum entscheiden. Wenn man einfach den perfekt bringt, dann kann der Gegner davor theoretisch 4-mal liegen und danach kannst du 4-mal liegen. Deswegen ist der Hammer ein immenser Vorteil und der wechselt eben, sobald man selber punktet, geht er zum Gegner und wieder zurück, wenn der Gegner dann punktet.
Ist es ja manchmal so, dass man sich aber, wenn man jetzt die Chance hat, einen Punkt zu machen, sich bewusst dafür entscheidet, das Feld komplett leer zu räumen, einen Nuller-End mitnimmt, um den Hammer zu behalten?
Genau, also man nimmt, macht lieber ein Nuller-End, als dass man einen nimmt mit Hammer. Mit okay. Hammer ist immer das Ziel, 2 oder mehr zu schreiben. Und wenn man die Chance hat, dann anstatt einen zu nehmen, 0 zu machen, dann macht man das auch.
Jetzt vielleicht nochmal, um auf die große Besonderheit auch von eurer Sportart einzugehen, nämlich dieses Wischen. Was hat es genau für eine Funktion?
Das hat 3 Funktionen. Wir können den Stein verlängern, dass er einfach länger läuft. Wir können ihn nicht schneller machen, aber wir können dafür sorgen, dass er länger braucht. Wir können, die Steine machen ja diese berühmte Kurve. Mhm. Also die laufen nicht gerade, sondern die curlen, deswegen heißt es auch Curling. Mhm. Und wir können sowohl dafür sorgen, dass der Stein gerader läuft, also weniger Kurve macht, als auch dafür sorgen, dass der Stein mehr Kurve macht, also mehr curlt.
Okay. Das klingt aber jetzt auf jeden Fall schon so, dass natürlich auch in jedem Stein oder vor jedem Stein eine immense Taktikbesprechung wahrscheinlich abläuft und allgemein auch hinter jedem Stein viel Taktik steckt. Wahrscheinlich denkt man halt wie beim Schach auch schon drei, vier Schritte voraus. Ist das Curling auch irgendwie so ein bisschen so ein richtiges Mindgame, kann man das sagen?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also bei Olympia stehen wir 3 Stunden gegen das gleiche Team auf dem Eis. Das ist mental sehr, sehr anstrengend und es gibt verschiedene Taktiken und es gibt auch einfach Teams, die haben ihre Taktik, die spielen so, die spielen dann wieder sehr offensiv, sehr defensiv und man kann das natürlich auf die Spitze treiben. Also ich habe mal als Junior gegen ein schwedisches Team gespielt, die probiert haben, jedes End zu blanken, was dann einfach nicht so viel Spaß macht, weil du nie in dieses Winkelspiel kommst, nie ins aggressive Spiel, sondern du haust die ganze Zeit nur drauf. Das war für mich, glaube ich, mental das anstrengendste Spiel meines Lebens, was dann eben auch diese Mindgames sind. Also ich glaube, dass Taktik schon auch ja, mental den Gegner beeinflussen kann.
Ja, wir waren auch bei Olympia und haben uns auch das Mix-Curling-Event angeguckt, wo dann quasi 2 Bahnen belegt waren. Und auf dem einen Spielfeld war quasi immer die Hölle los, was Steine angeht. Und auf dem zweiten war gefühlt immer nichts los, weil die alles immer direkt rausgeschossen haben. Ist es ein Fakt, wo man sich dann auch bewusst manchmal für eine andere Taktik je nach Gegner entscheidet, ob man sagt, okay, hier spielen wir jetzt eher volles Risiko und hier spielen wir jetzt eher defensiv?
Ja, also das kann am Gegner liegen, das kann am Zeitpunkt im Turnier liegen, das kann an der eigenen Performance liegen. Jedes Team, würde ich sagen, hat eine Präferenz, wie es spielt. Und der Gegner passt sich minimal darauf an. Und dann kommt es natürlich darauf an, am Anfang des Turniers spielt jedes Team eher ein bisschen defensiver meistens, weil man das Eis noch nicht so gut kennt und einfach nicht direkt viele Fehlsteine haben will, hohes Haus kassieren im ersten End, im ersten Spiel. Aber ja, man passt es auch an den Gegner an. Wenn man weiß, der Gegner spielt von Haus aus sehr, sehr aggressiv, dann spielt man vielleicht selber eher ein bisschen defensiver, dass es nicht zu heftig wird.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass es verschiedene Spielerpositionen gibt. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen auf die Aufgaben drauf eingehen? Weil ihr macht es ja auch ab und zu so, oder was ist ab und zu? Im Endeffekt läuft es bei euch ja auch so ab, dass ihr nacheinander immer die Steine quasi anspielt, kann man ja sagen.
Ja, genau. Also wir haben den Lead, den Second, den Third und den Skip. Ja, wie die Namen schon sagen, der Lead fängt an, Second spielt die 2. 2, Third die 3. 2 und Skip die 2. Der Lead hat eigentlich die Aufgabe, das End abzusetten. Also der spielt entweder ein Force House, der Guard, oder ein ins Haus und dann die Guard oder beide ins Haus. Also der spielt eher langsame Steine 90% der Zeit. Bei dem variiert es dann schon, je nachdem, ob man offensiv oder defensiv spielt, spielt der Zweier viele langsame, aber auch viele schnelle. Wenn man defensiv spielt, mehr schnelle, wenn man offensiv spielt, mehr langsame. Und ich würde sagen, ja, der Einser und der Zweier sind auch die Steine, wo die Taktik und die Steine immer ungefähr gleich sind. Beim Einser eigentlich die ganze Zeit immer die gleichen Steine, beim Zweier gibt es auch Grundsteine. Und beim Dreier und beim Vierer ist dann wirklich jedes Mal eigentlich situationsabhängig. Da muss man schauen, was liegt. Beide spielen viele schnelle Steine, aber genauso oft dann auch langsame, um Winkel hinzulegen, dass für die Steine danach es gut liegt. Oder der Skip, auch wenn mal ja, einfach das End schlecht gelaufen ist, muss er dann vielleicht gegen 3 oder 4 genau auf die Mitte legen, auf den Button drauf. Und so würde ich sagen, unterscheiden sich die Positionen und eben im Wischen. Der Einser und der Zweier wischen 6 Steine. Alle außer ihre eigenen. Der Dreier wischt die 4 vom Einser und vom Zweier. Und der Skip wischt meistens gar nicht.
Hast du persönlich einen Lieblingsspielzug, wenn du am Start bist?
Ich habe mich jetzt dadurch, dass ich die letzten 3 Jahre spezialisiert, schnelle Steine zu spielen, vor dem Haus die Garden weg zu befördern sozusagen und da auch gerne 2 oder 3 gleichzeitig. Ich mag es, wenn es laut ist, wenn es schnell das Eis runter, der Stein das Eis runter saust und dann ein paar mitnimmt. Ja, das würde ich sagen, da habe ich mich jetzt auch spezialisiert, es macht mir auch sehr viel Spaß.
Nicht wenige denken jetzt sicherlich, dass ihr nur im Winter eure Turniere habt und trainiert. Wie sieht denn so ein Wettkampfjahr bei euch eigentlich aus? Also wie viele Turniere spielt ihr?
Wir hatten jetzt sowohl eine Saison, wo wir nur 12 Turniere gespielt haben. Wir hatten aber auch eine Saison, wo wir, 18 Wettkämpfe gespielt haben. Und wenn man sich dann, so ein Wettkampf hat halt seine 7, 8, 9 Spiele. Ich glaube, wir hatten in der Höchstsaison hatte ich 120 Spiele zwischen Juli oder August bis Mai. Unsere Saison geht aber auch brutal lang. Also wir gehen Anfang Juli das erste Mal aufs Eis. Und normalerweise gehen wir Ende April bis Ende April, Mitte Mai aufs Eis und dann 2 Wochen Pause und dann geht das Off-Season-Training los.
Okay. Off-Season-Training bei euch heißt?
Wir sind sowohl im Kraftraum als auch Ausdauer. Wir fangen an mit Grundlagenausdauer für ein paar Wochen, aber dann geht es relativ schnell in Intervalle, weil das mit Mischen ist im Endeffekt nichts anderes als die ganze Zeit kurze Intervalle, weil wir haben auch Wischtests am Anfang der Saison und da merkt man dann, der Puls geht bis 190, 180 hoch und dann geht er wieder runter und wieder hoch. Also es sind halt wie Intervalle, deswegen Test und Krafttraining.
Macht ihr im Sommer ab und zu dann auch Stockschießen?
Das ist an sich was ganz anderes, nicht vergleichbar, hat eine ganz andere Technik dahinter. Man zieht auch, glaube ich, ich habe selber noch nie gemacht, außer einmal. Aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, ich kenne die Regeln noch nicht, aber wir machen es nicht mehr. Also es hat für uns keinen großen Mehrwert.
Okay. Du hast jetzt vorher schon gesagt, dass es sehr wenig Sportlerinnen und Sportler gibt, die das überhaupt machen und dass der Sport in Deutschland ja auch gar nicht noch so verbreitet oder ausgeprägt ist. Wie gut kannst du vom Curling leben? Wie finanziert sich der Sport auf deinem Niveau?
Vom Curling an sich finanziert sich es nicht. Ich bin bei der Bundeswehr angestellt als Spitzensportler, wie viele andere Sportler auch im Wintersport vor allem. Ohne die wäre es auch nicht möglich. Deswegen, wir sind da, 4 von unserem Team sind bei der Bundeswehr. Wir sind da alle sehr, sehr dankbar für. Vom Preisgeldern allein kann man eigentlich nicht leben und in Deutschland oder in Europa allgemein Sponsoren finden für Curling ist auch relativ hart. Die Kanadier drüben, die haben da ein bisschen anderes los als wir, aber für uns ist es ohne die Bundeswehr fast unmöglich, davon zu leben oder eigentlich unmöglich.
Ja, wir sprechen jetzt noch etwas über die Olympischen Spiele in Mailand Cortina, an denen du jetzt ja vor kurzem teilgenommen hast, aber zunächst möchten wir dann noch einen kurzen Schritt zu eurem großen Triumph zurückmachen, der euch ja auch alles geebnet hat. Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, als du so ein bisschen deine Karriererevue passieren lassen hast, und zwar der EM-Titel 2024. Wie hast du denn diesen Titel und die Qualifikation für Olympia erlebt?
Wir sind da angereist zu unserer ersten EM und waren alle top motiviert und hatten Bock. Und unser Ziel war es, zur WM zu kommen. Das hieß Top 8. Und wir haben gesagt, Top 6 wären wir happy mit. Und wenn wir eine gute Woche haben, dann schaffen wir es vielleicht in die Top 4, also ins Halbfinale. Und dann ist alles möglich. Das hat unser Juniorentrainer schon immer gesagt, wenn man im Halbfinale ist, ist alles möglich. Ja, und dann, das war wahnsinnige Round Robin, wo alle gegen alle eben gespielt haben. Wir haben die Schweden das erste Mal geschlagen, was einfach für mich und auch die Jüngeren im Team Kinder sind. Und dann im Halbfinale ein bisschen glücklich gegen Norwegen, ein Riesenfehler von ihm und dann waren wir durch im Finale und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich eigentlich bis zum Schluss nicht dran geglaubt, dass wir gewinnen, weil wir einfach gegen die Schotten gespielt haben, die die Saison unschlagbar waren und dann im letzten End habe ich irgendwann realisiert, wir sind ein vorne mit Hammer, das ist ja wirklich eine Chance, dass wir das jetzt gewinnen. Und dann kam es so, das war Wahnsinn. das Gefühl, das ist immer noch ein bisschen unbeschreiblich, aber einfach zu wissen, dass man da die Woche das abgeliefert hat in einer der wichtigsten Saisons oder der wichtigsten Saison unserer Karriere, der, ja, wo Olympia entschieden wird, das war ein wahnsinniges Gefühl, ja. Und das war auch, wie ich eben vorhin meinte, eine sehr, sehr harte Woche, wo nicht viel lief. Wir haben, ja, es war das erste Mal, dass die Leute uns auf dem Schirm hatten, die Gegner uns auf dem Schirm hatten, weil wir eben Europameister geworden sind. Und das hat man auch gemerkt in unserer Performance, sind dann nicht gut ins Turnier gestartet und dann, ja, stand man im letzten Spiel, am letzten Tag mit dem Rücken gegen der Wand. Wir wussten, wenn wir gewinnen, dann fahren wir zu Olympia. Wenn die USA gewinnt, fährt die USA zu Olympia. Ja, und dann haben wir einmal noch alles draußen gelassen, haben ein überragendes Spiel gelassen, haben es dann auch relativ souverän reingefahren und da war die Freude dann riesig, als wir draußen auf dem Parkplatz standen und es dann an uns herangetragen wurde, dass wir es geschafft haben. Das war ein wahnsinniges Gefühl und an dem Moment an sich werde ich nie vergessen.
Man merkt auf jeden Fall, dass es echt ein emotionales Auf und Ab war bei euch, aber im Endeffekt kann man ja schon sagen, dass ihr zur rechten Zeit dann auch eure Leistung gebracht habt und abgeliefert habt und im Endeffekt als wohlverdientes Ergebnis dann sozusagen dann euren Olympiatraum wahr machen konntet. Und ja, wir wollen jetzt so ein bisschen auch über Olympia reden. Vielleicht kannst du uns auch beschreiben, wie so das erste Gefühl auch für dich war, als du so diese olympische Luft geschnuppert hast, als du im olympischen Dorf angekommen bist. Kann man das überhaupt in Worte fassen? Beziehungsweise spürt man da als Athlet auch irgendwie so dieses besondere Feeling?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das erste Besondere schon die Einkleidung. Das ist ja für Skifahrer, es ist ja eine jährliche Einkleidung normal, oder für uns ist es das nicht. Wir haben keine Einkleidung, außer eben die von der Bundeswehr, aber das, ja, das war schon Wahnsinn, überall die Olympiaringe zu sehen, einfach wovon man als Kleiner träumt, auf einmal dann da zu sein. Und das Gleiche war dann auch im olympischen Dorf. Ja, man war sehr, sehr nervös, man hat auch nicht gut geschlafen die Nacht davor. Aber als wir angekommen sind und dann, ja, alles gesehen haben, wir waren ja in Cortina mit den Mobile Homes sozusagen bekommen haben und die Team Deutschland Plakate auf dem Bett lagen. Und dann ist man durchs Dorf gelaufen und man hat andere Athleten gesehen. Man hat die Dining Hall zum ersten Mal gesehen, man hat sein Olympia-Handy bekommen. Das waren alles so Momente, von denen man so lange geträumt hat, wo man dann gemerkt hat, jetzt ist real, weil es auch einfach zum Anfassen war und zum Anschauen. Mhm. Ja, es war unglaublich und wunderschön.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein cooler Einstieg gewesen. Man merkt auf jeden Fall auch, wie du davon schwärmst. Wenn wir jetzt aber den Switch machen vom olympischen Dorf in die Curling Arena, wie hast du da so die Atmosphäre mitbekommen? Weil wir waren ja selber auch vor Ort und wir haben es echt gefeiert. Aber das muss ja dann wahrscheinlich als Athlet, wenn man dann unten steht und die Steine auch selbst bedient, wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also für uns war es halt toll, dass es so nah am Zuhause war. Wir kommen alle aus dem Süden von Deutschland. Für uns sind es nur 4 Stunden darunter. Dementsprechend waren viel Familie und Freunde da. Die Halle an sich finde ich wunderschön, auch wie sie die gemacht haben. Das war schon beim Official Practice, wo noch gar kein Fan da war, war das schon toll. Aber dann die ersten Spiele, vor allem das, ich glaube, gegen Norwegen war es, wo die Halle dann wirklich laut war und mit den italienischen Fans und auch mit den Deutschen zusammen. Das war unglaublich. Und ja, wir sind es eher gewohnt, vor ausverkauften Arenen in Kanada zu spielen. Und der Unterschied zu den europäischen Fans ist, dass die Kanadier wissen, wie Curling funktioniert. Nicht immer jubelt. Und bei uns war eher Fußballstadion-Flair. Aber es war richtig, richtig, richtig cool, da drin zu spielen und einfach, ja, Fangesänge zu haben, was man einfach sonst nicht hat. Und das war schon was Besonderes.
Ja, sehr cool. Und wenn du jetzt auf eure Leistung zurückblickst, ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich als Team sicherlich auch so ein kleines Recap gefasst und euch danach auch sicher auch nochmal so ein bisschen beraten. Wie zufrieden seid ihr jetzt so im Team mit eurem Abschneiden bei Olympia in Mailand, Cortina?
Wir sind zufrieden. Ich glaube, wir hätten uns jemand vor dem Turnier gesagt, dass wir am Ende der Woche so dastehen, hätten wir alle gesagt, nehmen wir. In der Woche war es dann schon ein bisschen härter, weil man einfach gemerkt hat, es geht was. Wir haben unsere Spiele, die wir verloren haben, knapp verloren. Wir haben auch manche Spiele aus der Hand gegeben. Und ich finde, wir haben überragend dort unten gespielt. Vor allem als, ich glaube, 3 Teams waren das erste Mal bei Olympia. Dafür, dass wir eben so jung sind, das erste Mal da waren und da eben auch die Veteranen stehen, die das vor 4 Jahren und vor 8 Jahren schon gemacht haben und wissen, was dann passiert mit einem, haben wir es, glaube ich, ziemlich gut gemacht und konnten am Ende der Woche, klar waren wir enttäuscht irgendwo, weil wir wissen, ein Sieg und dann wären wir im Halbfinale gewesen. Aber ich glaube, wir sind alle zufrieden vom Eis gegangen, haben gesagt, wir haben alles draußen gelassen und mehr war nicht drin.
Das ist ja schön, wenn man sowas dann auch nach Olympia sagen kann und wenn ihr mit euch im Reinen seid. Und darauf kann man ja sicherlich auch aufbauen. Und was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, also wir haben es sehr, sehr krass gefeiert. Also nicht nur vor Ort, sondern auch im Nachhinein, wenn man es dann vorm Fernseher verfolgt hat. Ich denke, wir sind nicht die Einzigen, denen es dann so ging, dass einfach, ja, Curling schon eine Sportart war, die bei Olympia polarisiert hat. Und es ist ja weltweit gefühlt ein krasser Hype entstanden um Curling. Und gerade auch jetzt im Vergleich zu sonst eher geringen Aufmerksamkeit, die ihr im Weltcup habt. Wie hast du diesen Hype wahrgenommen? Ist der bei euch Sportlern auch durchgedrungen?
Ja, es ist durchgedrungen. Also einfach Interviewern fragen. Im Endeffekt Instagram ist nach jedem Spiel gefühlt explodiert. Also nicht wie jetzt bei richtigen Prominenten, aber man hatte seine 109 Follower und 100 neue DMs. Das war schon Wahnsinn. Und dann auch, ja, wenn man solche Artikel gelesen hat, ich glaube vom ZDF war es, deutschen Curler sind die Popstars von Olympia. Ja. Da hat man es dann schon mitbekommen. Während der Woche an der Seite hat man es mitbekommen, ein bisschen. Und danach hat man dann schon gemerkt, oh, haben viele Leute gesehen. Und man wurde dann tatsächlich auch auf der Straße erkannt, 2-3 Mal direkt danach in der ersten Woche. Geil. Was man nicht für möglich gehalten hätte. Ja.
Sehr, sehr cool. Was ja auch so ein bisschen zur Kehrseite der Medaille gehört, das ist ja, dass zu diesem Hype ja auch so ein paar Diskussionen entstanden sind. Also gerade so diese Doppelberührung vom Team Kanada, das ist ja richtig, also das ist ja wirklich als Meme auch so durch die Decke gegangen. Du hast das Gefühl überall gesehen. Wie habt ihr das in der Curling-Community so wahrgenommen? War das eigentlich was euch irgendwie auch getriggert hat oder war das eigentlich was ganz Normales, was auch oft vorkommt?
Ja, ich weiß es wirklich nicht so richtig, was genau passiert ist. Ich habe mich probiert, da rauszuhalten, vor allem in der Woche, einfach, dass ich da nicht abgelenkt werde. Ich habe nur gesehen, er hat eben den Granit berührt. Das steht in den Regeln, dass es nicht erlaubt ist. Ob es ihm einen Vorteil bringt, sei mal dahingestellt, das kann ich nicht sagen. Mhm. Ich fand nur einfach, das Einzige, was ich schade fand, war dann die Reaktion auf dem Eis und auch danach die Interviews. Das fand ich ein bisschen schade. Man hätte auch einfach sagen können, ja, sorry, ich probiere es nicht nochmal zu machen. Im sportlichen Hintergrund, glaube ich, hat sie nicht einen riesen Vorteil gebracht. Und uns war es auch relativ egal. Wir haben gegen die Kanadier schon öfter gespielt. Und wir haben uns da jetzt nie einen Schiedsrichter hinstellen lassen, obwohl das ein Ding ist, was eben durch den Schweden schon öfter mal erwähnt wurde. Eskaliert ist es nur bei den Schweden, deswegen glaube ich, einen sportlichen Vorteil hat es jetzt nicht unbedingt gehabt. Ja. Aber laut war es trotzdem nicht.
Ja, wahrscheinlich für dich auch mittlerweile ein nerviges Thema, weil du es auch schon oft genug gehört hast. Aber dennoch kann man ja sagen, ich meine, es gab super viele polarisierende Szenen, ob es jetzt der Typ auf dem Eis war, der die ganze Zeit gespritzt hat, der Michael Jackson auf dem Eis, oder ob es jetzt einfach auch eure Szenen waren, die man so gesehen hat und eure Teamgeist auch, den man so wahrgenommen hat. Das ist wahrscheinlich schon auch so ein bisschen nachhaltig gewesen, also eine nachhaltige Investition in den Sport, dass man auch einfach jetzt ein ganz anderes Bild vom Curling hat und dass das eben vielleicht auch jetzt nachhaltig für die Zukunft sein kann, dass Curling halt weiter auch populär und beliebt bleibt und dass das ja vielleicht Auswirkungen auch auf die Zukunft hat und auch auf den Nachwuchs, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es war auch irgendwo ein Ziel von uns, einfach die Bühne zu nutzen. Wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir so eine große Bühne bekommen. Und dann, ja, wir haben es auch vor dem letzten Spiel, als dann klar war, wir können nicht mehr in die Playoffs kommen, im Team-Meeting gesagt, wir gehen da nicht nur für uns raus, wir gehen da auch raus für die Leute, die zu Hause zuschauen und die auf einmal Curling-Fans sind. Ja, wir haben probiert, die Bühne so gut wie es geht fürs Curling zu nutzen, weil es eben cooler Sport ist, aber wenig Leute ihn vor allem in Deutschland machen. Deswegen haben wir probiert, die Bühne so gut wie es geht zu nutzen.
Ist ja sicher ein spannendes Thema, weil man ja sagen muss, dass Curling weiterhin der Herausforderung gewachsen sein muss zwischen den Olympischen Spielen halt, um Aufmerksamkeit zu ringen. Wie siehst du jetzt so allgemein die Zukunft der Sportart? Siehst du, dass sich das vielleicht irgendwann verändern könnte, dass man nicht nur alle 4 Jahre quasi aus der Schublade geholt wird?
Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich sehr. Weil ich glaube, an sich mit der Sportart an sich ist ja nichts falsch. Sonst wird es nicht so viele Einschaltquoten bekommen. Die Leute mögen diesen Sport. Und er läuft nun mal auch unterm Jahr viel, weil es einfach immer viel gespielt wird. Ich glaube, was für uns einfach wichtig ist, dass wir Medienzeit bekommen, dass wir Zeit im Fernsehen bekommen. Ja, dass einfach darüber berichtet wird, dass die Leute weiterhin das sehen und nicht alle 4 Jahre taucht es auf, läuft regelmäßig im Fernsehen und dann ist es wieder weg. Sondern ich glaube, wenn wir das ein bisschen konstanter hinbekommen und dann Leute es auch selber ausprobieren und die Community im Endeffekt in Deutschland auch größer wird, ja, dann hat der Sport eine große Zukunft. Aber ich glaube, dass das eben davon abhängt, wie viele Leute tatsächlich halt hängen bleiben und wie viel es gezeigt wird im Fernsehen.
Ich fand es während Olympia eigentlich ganz cool gemacht, dass man eigentlich immer zwischen anderen Events zu euch geschalten hat. Und dann hat man immer so ein paar Züge gesehen und dann kam man wieder zur anderen Sportart, kam wieder zu euch zurück. Ich glaube, das ist ja auch so eine ganz gute Lösung gewesen, dass man immer wieder dann quasi auch die Verbindung zum Spiel weiter auferhalten hat. Weil insgesamt muss man natürlich schon sagen, 3 Stunden ist natürlich für jetzt eine Solo-Übertragung schon auch sehr viel. Was könnte man tun, dass Curling noch vielleicht noch attraktiver auch für Zuschauer gemacht wird?
Da muss ich meine Schwester loben, die war Moderatorin für die Olympischen Spiele beim ZDF. Und
Hat sie
das
auch
wurde auch
sehr, sehr
viel an
gut
mich
gemacht, muss man auch
weitergegeben.
dazu sagen. Also ich fand es auch immer sehr cool, ihr zuzuhören.
Danke, das gebe ich gern weiter. Aber genau das wurde eben auch an mich weitergetragen. Und mir haben auch viele Leute eben gesagt, sie haben Curling deswegen verstanden. Und ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, wenn man einfach so kleine Blöcke nimmt, die aber dann gut kommentiert sind, Leute das Spiel verstehen, dann macht es attraktiv. Ich stimme dir auch zu, 3 Stunden sind zu lang. Dafür ist der Sport zu klein, da wird keiner 3 Stunden dabei bleiben oder nur sehr, sehr wenig. Das ist, glaube ich, auch das Gute am Curling. Du kannst dann es anschauen und kannst wieder wegschalten und dann schaltest eine Stunde später hin. Du kannst den Spielstand anschauen, den Hämmer anschauen und kannst dir sagen, okay, alles klar, weiter geht's. Und wenn das dann gut kommentiert ist, ich glaube, dann ist das auf jeden Fall eine Lösung.
Gerade dadurch, dass es ja auch so ein taktischer Sport ist, hat es eigentlich immer voll gut geklappt, dass deine Schwester das auch immer sehr gut analysiert hat, was jetzt halt passieren könnte, wenn jetzt der Stein so kommt oder der Stein so kommt. Und dadurch war es auch immer eigentlich ziemlich einfach, direkt so zu wissen, okay, wenn man jetzt wieder eine Stunde woanders war, okay, was ist der aktuelle Stand, was muss jetzt passieren oder was ist in der letzten halben Stunde passiert, das ist jetzt der Stand von dem End. Und so fand ich es eigentlich perfekt gelöst. Und das ist ja eigentlich auch eine Sache, dass man eigentlich in jeden normalen Wintersporttag richtig gut adaptieren kann. Also finde ich, dass man das genau, wie man es so gemacht hat, eigentlich auch an so einem normalen Wintersporttag machen kann. Es läuft ja trotzdem jeden Tag von 9 bis 16, 17 Uhr, dann in der ARD oder ZDF den ganzen Winter lang was. Und ja, ich hoffe echt, dass da Curling auch jetzt nach diesem kleinen Hype vielleicht ein bisschen mehr Beachtung geschenkt wird.
Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Vielleicht abschließend noch zu dir als Person. Wie sieht jetzt so deine Zukunft im Curling aus? Man bekommt jetzt von außen den Eindruck, dass es euch als Team sehr, sehr gefällt, zusammenzuarbeiten bzw. zusammen zu spielen. Ihr seid ja auch noch eine ziemlich junge Truppe. Was sind so deine nächsten Ziele? Was strebst du an? Denkst du, euer Team bleibt bestehen? Was sind da so die nächsten Schritte in den kommenden Jahren?
Wir haben jetzt ein Meeting diese Woche über die Zukunft vom Team. Ich denke auf jeden Fall, es wird ein Team weiter entstehen. Wie genau das dann aussieht, das werden wir dann sehen die Woche. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall für Nizza 2030 ja, ranzuklotzen, besser zu werden, wieder zu den Olympischen Spielen zu fahren, vielleicht diesmal da vorne mitzuspielen, aber auch in der Zwischenzeit einfach viel Erfahrung sammeln. Vielleicht auch bei der WM mal wieder vorne mitspielen als Deutschland. Und ich persönlich möchte auch im Mixed Doubles, also dem Mixed Curling, ein bisschen ja, ausprobieren, mit meiner Schwester spielen. Ich habe im Juniorenbereich mit ihr gespielt. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir das eben auch nochmal anfangen. Da gibt es auch Weltmeisterschaften, dass wir da uns jetzt auch ein bisschen drauf spezialisieren an der Seite. Aber für mich bleibt der Fokus das Herrenteam. Und ja, das Ziel wird wieder 2030 werden.
Ja, lieber Felix, das ist doch nochmal eine schöne Aussage, dass auf jeden Fall auch die nächsten Olympischen Spiele noch mit das Ziel sind. Dein jetziges Ziel in dieser Podcast-Folge sollten die schnellen Fragen sein, die zu beantworten. Die haben wir nämlich jetzt für dich vorbereitet. Das heißt, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ja, sehr, sehr easy das Prinzip. Ich würde direkt anfangen mit der ersten Frage. Die ist eine kleine Spaßfrage. Mag man denn als Curler automatisch auch die Curl-Woche?
Nee, ich glaube, wir sind alle keine Curl-Freunde. Auf dem Eis reicht, da brauchen wir es nicht noch in der Freizeit machen.
Wie viele Steine hast du persönlich auch zu Hause?
Gar keinen.
Krass, okay. Ich war mir nicht sicher, ob du sagst gar keinen oder ob du vielleicht irgendwie einen besonderen Stein zu Hause als Andenken hast. So, weil viele zum Beispiel auch beim Fußball nehmen sich ja auch mal einen Ball mit. Aber ist diese Tradition bei euch nicht gegeben?
Man nimmt nur mit, wenn die Steine ausgetauscht werden im Club. Weil wir persönlich besitzen keine Steine, die besitzt immer der Verein. In Oberstdorf, gerade beim Jugendclub, die kriegen gerade neue Steine. Also da könnte sein, dass ich mir vielleicht einen abzwack, wenn ich Glück habe. Aber die sind ja auch sehr, sehr teuer, die Curlingsteine. Deswegen ist es nicht so einfach, da an einen ranzukommen privat.
Wäre auf jeden Fall ein kleiner Schatz für zu Hause. Was wäre denn aus dir geworden, wenn du nicht Profi-Curler geworden wärst?
Ja, es gab eigentlich nie eine andere Option, seitdem ich mir Gedanken um den Job gemacht habe.
Okay. Ja. Später lieber TV-Experte oder Trainer im Curling?
Trainer im Curling.
Warum?
Ich glaube, ich habe meine Schwierigkeiten, Curling einfach zu erklären. Da habe ich sehr großen Respekt vor meiner Schwester. Ich glaube, coachen wird mir einfach brutal viel Spaß machen.
Das ist doch auch eine schöne Aussage. Du hast es aber hier auf jeden Fall im Podcast sehr gut erklärt. Das kann ich dir auf jeden Fall so widerspiegeln.
Dankeschön.
Dann kommen wir jetzt noch zur letzten Frage. Dann hast du es geschafft. Was ist dein Lieblingsmitbringsel von den Olympischen Spielen?
Also die Einkleidung ist sehr cool, aber die kommt ja nicht direkt von den Olympischen Spielen. Und ansonsten würde ich sagen, Corona Zero war ja Sponsor. Und da konnte man sich eine goldene Corona-Flasche machen. Und die steht in meinem Zimmer und die sieht schon ziemlich cool aus.
Das ist doch geiles Andenken. Eine goldene Corona-Flasche, das ist schon was Besonderes. Hat nicht jeder zu Hause. Sehr, sehr cool. Ja, Felix, wir sind tatsächlich jetzt am Ende angelangt. Oder hast du noch eine Frage?
Ich wollte nur sagen, dieses Sponsoring hatten sie wahrscheinlich 4 Jahre davor noch nicht.
Ja, 4 Jahre davor wär wahrscheinlich das Corona-Sponsoring nicht so gut gekommen, das stimmt. Aber ja, das sei mal dahingestellt.
Ja, das
genau.
Stimmt.
Ja, Felix, du hast es geschafft. Wir sind mit den schnellen Fragen durch, hast gut brilliert und es war allgemein eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre mit dir, hat echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bei uns am Start warst, dass du, ja, jetzt neu dazugekommen bist in unserem Beyond Sports Kosmos. Es war echt toll, dass wir über Curling reden konnten und dein Curling-Abenteuer, weil es ist ja wirklich ein Abenteuer, hat man ja schon direkt am Anfang gemerkt, was du erlebt hast. Und dieses Curling-Abenteuer hast du uns heute hier mit in den Podcast gebracht. Das war echt sehr cool, da einfach auch so ein bisschen hinter den Kulissen zu erfahren, wie eigentlich auch so eine Curling-Karriere abläuft und wie Erfolge im Curling gefeiert werden können, wie Deutschland auf einmal wieder im Curling nach oben sprießt und ja, da auf einmal eine neue Basis entstanden ist. Und es ist super schön, das zu sehen und es war auch toll, euch bei Olympia zu verfolgen. Und es war jetzt super cool, mit einem frisch gebackenen Olympioniken hier über Curling sprechen zu können. Also Felix, vielen lieben Dank. Wir möchten uns auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Felix, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Curling in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Curling. Die Bühne gehört dir.
Vielen Dank. Ich glaube, Curling ist einfach ein Sport für alle. Egal, ob man es hobbymäßig oder leistungsmäßig machen möchte. Und man ist mit seinem Team zusammen, man respektiert aber den Gegner auch. Das heißt, es ist einfach eine große Community, wo es auch einfach dann sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, in dieser Community drin zu sein. Und man hat von Taktik, Spaß, Athletik, Ausdauer, Kraft, das ist alles mit dabei. Es ist einfach eine Rundum-Sportart, wo alles gecovert wird. Und eben man hat ein Team, man spielt mit seinen Freunden und ja, es ist einfach ein sehr fairer, sehr schöner und sehr teambasierter Sport und ich glaube, da könnten sehr, sehr viele Leute Gefallen dran finden. Also wenn ihr einen Curling-Club habt, geht mal hin, probiert es aus, einfach mal googeln, wo der nächste Curling-Club ist. Ich glaube, da soll schon was kommen und an die meisten und bieten auch an, dass ihr mal aufs Eis gehen könnt. Und es macht wirklich brutal viel Spaß.